Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon in der Serie zum Thema Gerechtigkeit. Wir haben heute die Möglichkeit, mit Herrn Professor Dr. von der Pforten über den großen Themenbereich Recht und Gerechtigkeit zu sprechen. Dietmar von der Pforten ist Professor für Rechts- und Sozialphilosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Er studierte ab 1983 Philosophie, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften in München, London und Tübingen. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen 1988 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsphilosophie der Universität München. Er wurde dort mit einer rechtsphilosophisch-metaethischen Arbeit promoviert. 1993 legte er das zweite juristische Staatsexamen ab. Er war dann wissenschaftlicher Assistent am Philosophischen Seminar der Universität Göttingen bei Julian Nieder-Rümelin. Dort wurde er 1994 zum Dr. Phil promoviert. Es folgte die Habilitation für das Fach Philosophie mit der Arbeit Rechtsethik zur ethischen Rechtfertigung rechtlicher Normen, ebenfalls an der Universität Göttingen. Dietmar von der Pforten folgte dann 1999 einem Ruf auf den Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie an die neu gegründete Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Erfurt. 2002 nahm er den Ruf an den Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie an der Universität Göttingen an. Dietmar von der Pforten war unter anderem Gastwissenschaftler an der Harvard University, an der Columbia University sowie der New York University. Auch hat er an der European Academy of Legal Theory in Brüssel unterrichtet. Zudem war er Gastprofessor in Groningen und in Cagliari. Er ist Mitglied der Thüringer Akademie der Wissenschaften zu Erfurt und von 2003 bis 2021 war er Mitglied der beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz. Das ist die sogenannte Limbach-Kommission. Im Jahr 2007 hat er gemeinsam mit Stephen Guest aus London das Holberg-Preiskolloquium zu Ehren von Ronald Dworkin organisiert. Die Forschung Dietmar von der Pfortens hat einen Schwerpunkt in der praktischen Philosophie, insbesondere der Rechts- und Sozialphilosophie. Herzlich willkommen, Herr von der Pforten.
Guten Tag, Frau Haring. Guten Tag, Herr Emmel.
Ja, guten Tag, Herr Emmel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Herr von der Pforten. Hallo, Frau Haring. Ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Ich freue mich auch.
Ich darf gleich beginnen mit meiner ersten Frage. Und zwar habe ich mich zurückerinnert bei den ganzen Debatten, die wir führen, dass es häufig in meiner Studienzeit so war, dass wenn man mit Studierenden der Rechtswissenschaften diskutiert hat, fast so als Bonmot, vielleicht auch als Abwehrhaltung kam, nun ja, ich studiere allerdings Recht und nicht Gerechtigkeit. Und meine Frage dazu wäre, auch wenn ich das durchaus verstehen kann, weil manche Anfragen gerade in dem Stadium vielleicht auch ein bisschen naiv sind von einer Nichtjuristin, wäre doch meine Frage, ob das eigentlich wirklich sinnvoll so getrennt werden kann. Kann man Recht, seine Setzung und Durchsetzung überhaupt ohne Bezug zu Gerechtigkeit verstehen?
Ja, es ist sicher eine sehr gute und wichtige Frage. Das moderne Recht ist dann doch in weiten Bereichen nicht vollständig, aber in vielen Bereichen eben gesetztes, sogenanntes positives Recht. Und das Studium dient ja auch als so ein etwas berufspraktisches Studium, nicht nur der wissenschaftlichen Durchdringung, sondern auch der Rechtsanwendung aus der Perspektive typischer Rechtsanwender wie Richter, Verwaltungsbeamter, Rechtsanwälte, sodass man schon solches Gesetzesrecht wie das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Grundgesetz oder die Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz studieren und auch verstehen und die Anwendung im Rahmen einer sogenannten Subsumption, also einer Fallanwendung, leisten kann, ohne wirklich zurückzugehen zu diesen Grundlagen der Gerechtigkeit. Also das kann man schon. Und das tun auch die meisten, muss man realistisch sagen. Und das Studium ist auch weitgehend so angelegt, aber es gibt auch die Grundlagenfächer Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. Und wenn man jetzt das Recht jenseits dieser beschränkten Anwenderperspektive von positiv gesetztem Recht besser verstehen will, dann ist es natürlich schon sinnvoll, sich klarzumachen, dass historisch da so ein Differenzierungsprozess stattgefunden hat und bei den ganzen Klassikern der Philosophie, aber auch im Corpus Juris Civilis, dem wichtigsten Rechtsbuch der Welt, das der oströmische Kaiser Justinian im Jahre 533 gesammelt hat, aus 1000 Jahre römischer Rechtstradition, keine Trennung so direkt vorgenommen wird, sodass immer der Bezug natürlich zur Gerechtigkeit da ist. Also die Antwort ist so, man kann es verstehen, aber wenn man es besser und umfassender verstehen will und eine bessere Juristin oder ein besserer Jurist oder eben auch ein reflektierterer Wissenschaftler, Rechtswissenschaftler sein will, dann ist der Punkt der Gerechtigkeit schon ein wesentlicher, so dass man da nicht drauf verzichten sollte, in diesen Grundlagenfächern auch sich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch in den Nachbarwissenschaften, sei es in der Politikwissenschaft oder in der Philosophie, sich damit auseinanderzusetzen. Also so eine gewisse schmalere, karriereorientierte, wirtschaftsorientierte das Studium kann man wohl schon im Wesentlichen absolvieren, aber ab einem gewissen Punkt ist diese Frage der Gerechtigkeit auch durchaus für Praktiker eine, die sie zu besseren Rechtswissenschaftlern oder Juristen macht.
In diesem Zusammenhang fällt auch schon die zweite Frage, die ich mir dazu gestellt hätte. Und zwar haben Sie ja kurz angesprochen, dass es verschiedene Module gibt, eben Rechtsethik, Rechtsphilosophie, die im Rahmen des Studiums absolviert werden können. Ich selbst habe in meinem persönlichen Umfeld im Umgang mit Jurastudenten den Eindruck gehabt, das sind öfters auch Wahlmodule. Und insofern also wäre meine Frage, würden Sie es für sinnvoll halten, rechtsethische Inhalte ganz gezielt stärker im Jurastudium zu verankern? Oder stünde das vielleicht sogar in Konflikt mit rechtspolitischen Erwägungen, die das gegenwärtige deutsche Rechtssystem prägen?
Also im Konflikt, denke ich, würde das nicht stehen. Und es ist ja auch klassischerweise mit diesen Grundlagenfächern schon im Studium verankert. Jetzt ist es eben so, dass diese Grundlagenfächer, da kann man auswählen und die Studierenden müssen heute in Deutschland nur ein oder zwei von denen mit Abschluss belegen. Eigentlich sollten sie alle hören, aber viele machen das dann nicht, sondern hören halt nur die, wo sie dann auch die Teilnahme mit einer Klausur nachweisen müssen. Und da liegt es bei vielen nahe, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das ist dann häufig allgemeine Staatslehre oder Verfassungsgeschichte oder vielleicht auch Rechtsgeschichte, während Rechtsphilosophie und Rechtsethik für manche dann schwieriger erscheint. Ich wäre natürlich schon dafür, dass man das zumindest an den besseren Universitäten in stärkerem Maße verpflichtend macht, alle diese Grundlagenfächer. Und das wäre dann in der Rechtsphilosophie die beiden Teile, eben theoretische Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und praktische Rechtsphilosophie, Rechtsethik, zu dem ich ja auch ein Buch dann veröffentlicht habe im Beck Verlag. Aber es ist natürlich immer so, ich habe Freunde in Österreich, wo das an Unis stärker maße, da machen die im ersten Jahr praktisch nur Grundlagen und also müssen dann praktisch alle machen und da gibt es auch Prüfungen. Und ein Freund von mir, der in Graz war, hat mir dann gesagt, dass doch die große Mehrheit dann diese Rechtsphilosophie-Vorlesung eher nicht so mag, um es mal so auszudrücken, weil das für die dann doch ja eine Form von abstrakten Inhalten, aber auch im Vergleich zu dem doch irgendwie greifbareren, praktischeren und mit den positiven Rechtsnormen einfach einfacheren, zugänglicheren dogmatischen Rechtsstoff eine gewisse Irritation darstellt. Also, und das hat sich leider eigentlich in den letzten Jahrzehnten noch mehr verstärkt. Also diese sehr konkrete berufsorientierte Auffassung der Studierenden, die steht zu diesen Grundlagenfächern eher so etwas entgegen. Und die Frage ist, ob man da nicht eher mit Zwang dann Abschreckung erzeugt, die kontraproduktiv ist. Also ich bin da mir nicht so ganz sicher. Sicher ist, dass meine dogmatischen Kollegen, also Strafrechtler und Öffentlichrechtler und Zivilrechtler in Deutschland jedenfalls so einer ganz massiven, zwangsweisen Ausweitung dieses Grundlagenstudiums eher skeptisch gegenüberstehen. Das ist die reale Machtlage, wenn man so jetzt machiavellistisch das mal anschaut. Insofern ist die Realität eher so, dass man das, was es gibt, unterstützen und verteidigen muss, weil selbst das ist zum Teil eher im Rückgang begriffen, so wie ja generell Theorie an den Universitäten oder Philosophie oder solche Grundlagenreflexionen in allen Fächern, also eher gegenüber dem anwendungsorientierten, so ein bisschen schweren Stand hat. Also der Zeitgeist ist eher mathematisch, naturwissenschaftlich, wirtschaftlich der große Hero. Die großen Heroes sind irgendwie Elon Musk und Steve Jobs und so weiter oder Warren Buffett, während die Geisteswissenschaften haben sowieso etwas schwieriger generell, also auch Literaturwissenschaft und gilt auch für die Rechtswissenschaft in gewissem Maße, aber besonders halt für diese Grundlagenfächer und diese Grundlagenreflexion. Also dass man da jetzt, wenn man realistisch ist, nicht auf sehr große Ausweitung hoffen kann, sondern eher das, was es gibt, verteidigen muss. Ich habe immer auch sehr gute, das sind meistens die besseren Studierenden, die dann auch später irgendwie weitermachen, promovieren, in die Wissenschaft gehen, habilitiert werden, Lehrstühle einnehmen. Also die wirklich Guten machen das. Aber die größere Masse versucht eben so etwas Aufwand und Ertrag zu maximieren und relativ stromlinienförmig aufs Examen zuzusteuern. Das ist die realistische Sicht, um es mal so zu sagen.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Inhalte oder ganz tief in die Inhalte hineingehen wollen, auch wenn ich mir da dessen bewusst bin, dass wir auf eine Tradition bis in die Antike blicken müssen, trotzdem die ganz umfassende folgende Frage: Welche Standpunkte kennt denn die Rechtsethik in Bezug auf dieses anscheinend nicht immer ganz eindeutige Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit?
Also in der klassischen Auffassung, sowohl in der klassischen Philosophie, Platon, Aristoteles, Cicero, Thomas, bis in die Neuzeit, war klar, dass das Recht nicht von der Gerechtigkeit zu trennen ist. Schon deshalb, weil traditionell das Recht auch irgendeinen religiösen Bezug hatte. Die 10 Gebote sind von Gott gegeben, aber auch Platon erwähnt, dass Zeus, Eidos und Dike gibt. Und insofern ist so die klassische Auffassung seit dem Anfang der Philosophie oder auch des Rechts, dass das verbunden ist, und zwar verbunden in einer Art und Weise, dass das Recht immer auch das Ziel der Gerechtigkeit verfolgt und verfolgen muss und auch dem Maßstab der Gerechtigkeit unterfällt und das extrem ungerechtes Recht dann auch nicht nur Unrecht ist, sondern Nichtrecht. Also Augustinus fragt ja, was sind eben Staaten ohne Gerechtigkeit? Sind das nicht nur Räuberbanden? Insofern ist die klassische Auffassung die der Verbindung und auch im Extremfall bis hin zu einer notwendigen Bedingung, dass die Gerechtigkeit die notwendige Bedingung ist, sodass gar kein Recht vorliegt, sondern eben Nichtrecht, sprich Macht, Gewalt, Verbrechen. Aber es beginnt dann schon auch in der Antike bei Autoren, die von Platon auch erwähnt werden, Thrasymachos in der Politeia, die Gegenposition, die man als rechtspositivistisch auffasst. Da gibt es dann verschiedene Stärkestufen, aber die stärkste, radikalste Stufe, die Grundum Hobbes vertritt, ist, dass eben es eine materielle Ethik und dann eine materielle Gerechtigkeit gar nicht in diesem Sinne gibt, sodass auch das Recht davon nicht abhängig sein kann. Also die Autoritäten macht das Recht nicht die Wahrheit, Auctoritas, Fazit legen, non veritas. Und diese Strömung ist immer stärker geworden auf eine gewisse Art und Weise mit der zunehmenden Setzung des Rechts, des positiven Rechts, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Und sie ist besonders im angelsächsischen Bereich mittlerweile sehr stark, nicht völlig ausschließlich, aber doch sehr stark, sodass man sagen kann, die Ausdifferenzierung verschiedener sozialer Normordnung und der Rückgang eines Glaubens an objektive Ethikmaßstäbe, materielle Ethikmaßstäbe führt dazu, dass auch zunehmend Maße Theoretiker in der Nachfolge von solchen Rechtstheoretikern Hans Kelsen oder H.L.R. Hart eine Trennung annehmen und selbst extrem ungerechtes Recht für Recht halten. Also selbst die Tötung unschuldiger Kinder könnte damit irgendwie rechtlich angeordnet werden. Aber die große Mehrheit der Praktiker und der, ja, wie soll man sagen, Nicht-Rechtstheoretiker, glaube ich, würden das dann eigentlich doch nicht vertreten. Zumindest auf dem Kontinent oder in der kontinental beeinflussten Rechtsordnung. Also insofern gibt es da zwei große Lager auf eine gewisse Art und Weise, die allerdings dann auch in sich wieder differenzierter sind, wo es dann auch Zwischenpositionen gibt, sodass das Verhältnis schon sehr komplex ist und man sich sehr genau anschauen muss. Aber darin liegt natürlich eine der Grundfragen oder manche sagen sogar die Grundfrage der Rechtsphilosophie und der Rechtsethik.
Nun haben Sie ja gerade schon das Problem angesprochen, ungerechten Rechts. Und in der Bundesrepublik Deutschland haben wir die besondere Aufgabe, diese Fragen vor dem Hintergrund der Verbrechen des Nationalsozialismus zu beantworten. Welche Lehren wurden aus diesen Erfahrungen gezogen?
Ja, also nach diesem Verbrecherregime des Nationalsozialismus war natürlich die Frage, wie geht man damit um? Also es wurden dann ja vom Alliierten Kontrollrat natürlich einzelne Regelungen aufgehoben, nicht die Rechtsordnung als Ganze. Also das BGB zum Beispiel hat weiter gegolten oder auch das Strafgesetzbuch. Aber das wesentliche nationalsozialistische Gesetzesrecht wurde aufgehoben und auch Urteile. Die Frage war eben, wie geht man mit Rechtsakten um, die vor allem durch die Gerichte gesetzt wurde oder auch Verordnungsrecht im Einzelfall, wo dann die Gerichte sich fragen mussten, ob das anwendbar ist, also zum Beispiel die Zwangsausbürgerung jüdischer Mitbürger, wenn es darauf ankommt, ob die Staatsangehörigkeit Bestand hat oder nicht. Zum Beispiel im Erbrechtsfall gab es da so einen Fall oder weiterer Fall ist, dass eine Ehefrau ihren Mann denunziert hat, weil er Feindsender gehört hat. Und das führte dann tatsächlich zu seiner Verhaftung und zu seiner Verurteilung und Hinrichtung. Man kann jetzt nicht nur fragen, was das überhaupt noch für eine Ehe war, sondern es wurde eben gefragt, was dann eigentlich hinterher mit der passiert ist. Und die wurde tatsächlich verurteilt wegen Anstiftung, glaube ich, zur Tötung oder sogar zum Mord. Obwohl natürlich damals das geltende nationalsozialistische Recht das sogar gefordert hat. Und da war die Frage eben, wie geht man damit um? Und die Lösung war das, was man Radbruchsche Formel nennt. Gustav Radbruch war einer der wenigen Juraprofessoren, die quasi völlig unbeschadet aus der nationalsozialistischen Zeit rausgekommen sind. Er wurde als erster überhaupt, ich glaube, am 8. Mai 1933 entlassen, weil er Mitglied der SPD war und dann nach 45 in Heidelberg wieder als Dekan eingesetzt und hat dann in einem Aufsatz nach 46, der sehr berühmt geworden ist, gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, eine Formel geprägt, die dann auch von den Gerichten angewandt wurde und die heutzutage immer noch weitgehend akzeptiert ist. Diese Formel lautet, so aus dem Gedächtnis zitiert, dass auch ungerechtes Recht, positives Recht als Recht bleibt, alles nicht. Dann, wenn es unerträglich ungerecht ist, dann verliert es seine Geltung. Und wenn Gerechtigkeit im Sinne formaler Gleichheit nicht mal erstrebt ist, dann ist es sogar nicht mal Recht, sondern eben nicht Recht, Macht, Gewalt, Verbrechen. Und diese sogenannte Radbruchsche Formel wurde tatsächlich nach 45 verschiedentlich von den Obergerichten angewandt, auch vom BGH und vom Bundesverfassungsgericht. Man kann sagen, das war das Mittel, um eben dann jenseits der Aufhebung von allgemeinen Normen oder einzelnen verurteilen, mit solchen extrem ungerechten nationalsozialistischen Regelungen umzugehen. Diese Formel wird heute immer noch akzeptiert, wobei man eben sagt, heute steckt die im Wesentlichen natürlich schon in der Grundrechtsordnung, in den Grundrechten. Also heute braucht man die jetzt zumindest nicht mehr mit Bezug auf die aktuelle rechtsstaatlich-demokratische Verfassungsordnung, weil man da natürlich die Grundrechte hat und auch die entsprechenden Verfahrensmöglichkeiten, um sich gegen Grundrechtsverletzungen oder Menschenwürdeverletzungen auch rechtlich zu wehren. Aber so als eine Art Ultima Ratio Notstandsformel ist sie nach wie vor natürlich rechtsethisch, bestimmt aber wohl auch in Deutschland mittlerweile gewohnheitsrechtlich.
Ja, gerade zum Thema der Radbruchschen Formel fällt mir ein, dass die Radbruchsche Formel ja auch bei der Aufarbeitung gewisser Untaten im Kontext des DDR-Unrechts eine Renaissance erlebt hat. Also beispielsweise bei den Mauerschützenprozessen ab 1991 wurde die Radbruchsche Formel ja auch herangezogen. Daher vielleicht eine Frage, inwiefern hat denn dieses jetzt etwas jüngere Regime der DDR und die damit verbundene Aufarbeitung die Rechtsethik geprägt?
Ja, man hat tatsächlich nach eben der Auflösung der DDR, dem Beitritt der DDR-Länder zur Bundesrepublik, dann das aufgearbeitet, im Wesentlichen tatsächlich im Hinblick auf die Mauerschützen, wobei man nicht nur die direkten Schützen, also die Grenzsoldaten, verurteilen wollte und auch verurteilt hat, sondern natürlich auch die verantwortlichen Politiker, also die Politbüro-Mitglieder. Und da spielte tatsächlich in der Diskussion die Radbruchsche Formel auch eine Rolle. Die Obergerichte und das Bundesverfassungsgericht haben dann etwas salomonisch die nicht mehr direkt zitiert, sondern eben so allgemeine Völkerrechtsgrundsätze, die es eben verbieten, dass man es für straffrei erklärt, wenn auf unschuldige Menschen geschossen wird, die die Grenze überwinden wollen. Aber in der Sache ist es natürlich dann schon eine Anwendung der Radbruchschen Formel gewesen, wenn auch nicht expresses Verbis.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, inwiefern die Rechtswissenschaft oder das Recht, das positive Recht durch ethische Erwägung beeinflusst wird oder eben im Beispiel der Radbruchschen Formel unter Umständen vielleicht sogar für ungültig erklärt wird. Jetzt vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Sehen Sie umgekehrt Möglichkeiten in Bezug auf ethische oder politikwissenschaftlich geprägte Gerechtigkeitstheorien, wie diese von Methoden und Perspektiven profitieren können, die vor allem in der Rechtswissenschaft geprägt wurden? Also ich denke zum Beispiel an prozedurale Fragen, also die Vorgehensweisen, wie man in der Rechtswissenschaft an strittige Fälle herangeht. Sehen Sie da ein Potenzial für Gerechtigkeitstheorien anderer Provenienz?
Ja, und man wird vielleicht ein bisschen die Frage sogar ausweiten können und differenzieren zwischen dem Recht als solches und der Rechtswissenschaft oder der Rechtsdogmatik. Also was die Rechtsdogmatik anbelangt, ist es eben vor allem natürlich eine methodisch mittlerweile sehr ausdifferenzierte Verstehenstechnik oder Verstehenswissenschaft dann auch, die natürlich für jede Tätigkeit oder Aktivität, die im Verstehen von Texten besteht, interessant ist in ihrer Methodik, die dann natürlich sehr avanciert ist. Und auch Hans-Georg Gadamer hat in seinem Hauptwerk, in einem hermeneutischen Hauptwerk, Wahrheit und Methode, Bezug genommen auf auch die rechtswissenschaftliche Hermeneutik. Aber mir scheint noch wichtiger auf eine gewisse Art und Weise zu sein, sich das Recht selbst anzuschauen in dieser Hinsicht, weil das Recht sowas ist wie, sage ich mal, 10.000 Jahre aufgespeicherte praktische Weisheit im Hinblick auf praktische Problemlösungen. Also die Menschheit hat nicht nur technische Problemlösungen oder politische politische Demokratie ist ja auch eine Art von Erkenntnis über eine Problemlösung, wie man eben gutes politisches Zusammenleben organisiert oder dann technische Problemlösungen wie die Erfindung von Wasserleitungen oder die Erfindung des Stroms und die Nutzung von Strom. Und Ähnliches gilt im Praktischen, denke ich, schon für das Recht. Das Recht hat in seinen interessenausgleichenden, friedensstiftenden Regelungen verschiedene Alternativen ausprobiert, auch in verschiedenen Rechtsordnungen der verschiedenen Nationen und Kulturen und ist da zu sehr differenzierten und dann auch eben intern gerechten und überzeugenden Lösungen gekommen. Das hat zur Folge, dass Jurastudierende dann, wenn sie Studium anfangen, schon eher im Prinzip meistens ein bisschen weniger kritisch gegenüber Recht und Staat eingestellt sind als andere Studierende. Aber das verstärkt sich nach rechtssoziologischen Untersuchungen auch noch. Also die werden während ihres Studiums dann auch noch davon überzeugt, dass eigentlich diese Lösungen sehr differenziert sind. Und wenn man mal ein Beispiel geben will, dann ist es zum Beispiel die sehr differenzierte Lösung, was verschiedene Formen von Intentionalität bei Handlungen anbelangt. Also die Philosophie kennt dann irgendwie vielleicht gerade noch Vorsatz und Fahrlässigkeit oder sowas, während in der Rechtswissenschaft es dann 5 Stufen oder noch mehr gibt, also Absicht, direkter Vorsatz, Eventualvorsatz, grobe Fahrlässigkeit, normale Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit und alle finden in verschiedenen Rechtsnormen Anwendung und sind auf verschiedene Art und Weise relevant. Oder auch die Abwägung jetzt zwischen eben der für eine Demokratie wichtigen Möglichkeit, frei neue Parteien zu organisieren, die dann auch kritisch sind und auch verfassungskritisch sind, und der weiteren Notwendigkeit der Demokratie oder des Rechtsstaats, sich gegenüber dann explizit und massiv und auch vielleicht mit einem Aussicht auf Erfolg agierenden verfassungsfeindlichen Parteien zu wehren. Und da hat das Verfassungsrecht sowohl materiell als auch prozedural mit dem Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht und so weiter schon eine sehr differenzierte Lösung gefunden. Oder nehmen Sie den Abschuss von gekaperten Verkehrsflugzeugen. Da ist schon das, was in der Rechtswissenschaft diskutiert wurde oder auch durchs Bundesverfassungsgericht in dem Urteil, schon der Maßstab für ethische Erwägungen. Also in vieler Hinsicht kann eigentlich ein sehr hohes Niveau der ethischen Reflexion von widerstreitenden Interessen kaum erreicht werden, wenn man sich nicht diese über 10.000 Jahre aufgespeicherte Weisheit in den inhaltlichen oder prozeduralen Rechtsregelungen dann doch sehr genau ansieht.
Sie haben ja gerade schon die Kritik an der Demokratie mit angesprochen, und ich würde sagen, allgemein erleben wir eine Zeit, in der viele Institutionen der Demokratie und auch deren Leistungsfähigkeit selbst immer mehr eben Kritik und Zweifeln ausgesetzt sind. Und manche Umfragen suggerieren unter anderem, dass viele sich mitunter ungerecht durch den Staat behandelt fühlen. Haben Sie vor diesem Hintergrund den Eindruck, dass auch solche vielleicht zunächst abstrakt erscheinenden Fragen wie die, die wir heute diskutieren, mehr in den öffentlichen Diskurs getragen werden sollten? Und da, welche Voraussetzungen wären denn überhaupt nötig, um solche Debatten zu ermöglichen?
Ja, also ich denke, es wäre förderlich, wenn man verstärkt solche Grundlagen, Erwägungen und Analysen auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen würde und auch in einer breiteren Öffentlichkeit auf einem gewissen Niveau diskutieren würde. Und das findet leider zu wenig statt. Also man müsste sich schon verdeutlichen, was für ein Fortschritt natürlich schon in der Abfolge jetzt, sage ich mal, Verfassung des Kaiserreichs, Verfassung der Weimarer Republik, Grundgesetz liegt im Hinblick auf Demokratie, Rechtsstaat. Ich erwähne jetzt nur mal konstruktives Misstrauensvotum zur Ablösung einer Regierung oder die 5%-Klausel, und da ließ sich natürlich vieles andere erwähnen. Das Problem ist, dass die Öffentlichkeit und die Medien mir in vieler Hinsicht da eher auf eine gewisse Art und Weise flacher zu werden scheinen. Zum Beispiel gab es ja diese Aufarbeitung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Abschuss von gekaperten Flugzeugen hinsichtlich des Luftsicherheitsgesetzes von diesem Autor Schirach, Terror. Und da wurde das zwar nachgestellt, aber die eigentlich entscheidende Differenzierung, die das Strafrecht seit Hunderten von Jahren kennt, nämlich die zwischen Rechtfertigung einer Handlung, sodass die Handlung eben gerechtfertigt ist, obwohl sie tatbestandsmäßig ist, also der Abschuss dann als gerechtfertigt gilt und man dagegen auch jetzt keine Notwehr üben dürfte. Und die nächste Filterstufe der Entschuldigung, die wurde nicht wirklich dargestellt von dem Autor und dann auch nicht in der Diskussion. Also eigentlich blieb die Darstellung und die Diskussion dann auf so einer gefühligen, welche Meinung habt ihr und wie stimmt ihr ab, ohne dass eigentlich eine Differenzierung, die das Recht und die Rechtswissenschaft schon seit Hunderten von Jahren erarbeitet hat und die da absolut zentral ist, weil eben man sagen kann, selbst wenn der nicht gerechtfertigt ist und es trotzdem tut, dann kann er trotzdem noch entschuldigt sein aus verschiedenen Gründen. Die wurde nicht vermittelt und da könnte man natürlich sehr viel Beispiele bringen, wo es eben notwendig ist, dann eine etwas differenziertere und auch sachorientiertere Vermittlung zu ermöglichen. Aber die Gefahr ist eben, dass viele Vertreter der Medien, aber auch manche an Universitäten sich dann nicht mehr so in den Dienst einer Aufklärung und Erhöhung der objektiven Voraussetzung für ein sachgerechtes Urteil sehen, sondern selbst irgendwie eine Art von Aktivismus betreiben oder Haltungsjournalismus oder wie man das immer nennen will, vielleicht dann schon in guten Absichten, aber mit der problematischen Folge, dass eben so die theoretischen Grundlagen eher vergröbert werden, so dass man sich nicht klar ist, wie dann doch sachgerecht und differenziert eigentlich die rechtlichen Lösungsinstrumente sind. Und es ist klar, dass leider dann auch die Politik da ein bisschen ihr Ethos aufgegeben hat. Ich meine, das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass eben Verschuldungsrechtfertigung oder Autorisierung des Bundestags hinsichtlich der Corona-Krise nicht einfach benutzt werden können, um irgendwelche anderen Dinge zu finanzieren. Das war eigentlich im Grunde genommen jedem, der darüber nachgedacht hat, klar, dass das so kommen musste. Und der weitere Fall ist natürlich, der jetzt auch noch anhängig ist und bei dem eigentlich zu erwarten ist, dass es ähnlich kommt, ist die nicht vollständige Aufhebung des Solidaritätszuschlags, die dann quasi unter der Hand so in eine allgemeine Reichensteuer überführt wurde. Man kann eine Reichensteuer natürlich machen, aber das muss man dann halt explizit einführen und im Bundestag debattieren und abstimmen und auch öffentlich zur Diskussion stellen. Und da kann es auch viele gute Gründe dafür geben. Aber so wie man es gemacht hat, ist natürlich die große Befürchtung, dass die noch aus der vorigen Legislaturperiode anhängige Klage der FDP zum Erfolg führt und man dann noch ein weiteres Haushaltsproblem haben wird. Und diese Art von dann doch den Versuch, Auseinandersetzung der Politik aus dem Weg zu gehen, indem man da die rechtlichen Anforderungen dann doch nicht so ganz ernst nimmt, die verfassungsrechtlichen, ist leider dann natürlich der Punkt, der auch bei den Bürgern und den Wählern nicht ganz zu Unrecht zu einer gewissen Verärgerung und Skepsis führt. Also da ist schon auch die Politik gefragt, eben solche Dinge zu vermeiden. Natürlich sind auch die Medien gefragt, zu versuchen, die Diskussion auf ein höheres Niveau zu heben. Und die Universitäten und Wissenschaftler sind gefragt, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber an allen drei Fronten scheint mir leider da ein gewisser Rückschritt erkennbar zu sein. Bei manchen vielleicht mit guten Absichten, aber ja, Kunst ist das Gegenteil von gut gemeint in mancher Hinsicht.
Herr Professor von der Pforten, Sie haben mir zumindest viele Dinge nochmal sehr schön deutlich machen können und auch sehr viel mitgegeben, worüber ich im Weiteren nachdenken kann. Ich denke auch die Aufgabe, dass man sehr viel mehr über diese Themen versuchen muss, im öffentlichen Raum zu reden und Bewusstsein dafür zu schaffen, ist eine, die wir versuchen gerne anzunehmen. Ihnen ganz herzlichen Dank heute für Ihre tiefgehenden und trotzdem sehr schön nachvollziehbaren Antworten auf unsere Fragen.
Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mich mit Ihnen zu unterhalten. Und ich denke, dass Sie da eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen, indem Sie eben dann auch wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem Gebiet oder anderen Gebieten auch einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Dankeschön. Herr Emmel, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für das interessante Gespräch, Herr von der Borden.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.